Fluchtgeschichte, die ja sehr verwickelt ist, nachdem Jonathan wohl endgültig festgestellt hat, dass sein Vater wirklich die Absicht hat, David zu töten, flieht David und er kommt zunächst in die Priesterstadt Nov. Die wird heute normalerweise nördlich von Jerusalem, beziehungsweise heute schon als Teil von Jerusalem, nämlich mit dem Skopusberg, identifiziert. Und sie wird die Priesterstadt genannt. Und da kommen wir eigentlich zurück, zu den Überlebenden des Hauses Eli, die ja in Shiloh am Heiligtum den Dienst getan haben und ja auch die Prophezeiung erhalten haben, dass ihnen die Priesterschaft eigentlich genommen wird und sie nichts Gutes mehr für die Zukunft zu erwarten haben. Aber es gibt eben noch einige Überlebende, offensichtlich dieser Familie in Nov. Dort flieht David hin und Achimelech, der diensthabende Priester, findet es schon merkwürdig, dass David alleine auftaucht, nicht mit einer Gruppe von Soldaten oder so. Und David braucht wohl offensichtlich dringend etwas zu essen. Das Einzige, was Achimelech im Haus hat, sind die Schaubrote, die ja Bestandteil des Bundeszeltes, später des Tempels waren, die eben vor Gott hingelegt wurden. Und die Bibel ist schon völlig klar, dass die Gottheit das nicht isst. Denn es heißt immer, also nach 7 Tagen werden sie weggenommen und die Brote werden dann von den Priestern gegessen und es werden Neugebackene hingelegt. Also in dem Sinne ist es zwar noch ein Symbol für Gott etwas zu essen anzubieten, aber auch nur die klare Aussage, natürlich isst Gott das nicht wirklich. Aber es dürfen eben eigentlich nur Priester und Leviten von diesen Broten essen. Und weil David und die jungen Männer, die offensichtlich nicht bei ihm sind, aber von denen er Achimelech erzählt hat, sich aber keine Kontakte zu Frauen hatten, wird das hier als Grund genommen, dass sie ja ausnahmsweise die Brote essen dürfen. Und danach fragt dann David auch noch nach einem Schwert. Und es stellt sich heraus, oder nach einer Waffe überhaupt, dass dieses Schwert, was bei Achimelech im Haus ist, das Schwert Goliaths ist. Und damit macht sich dann David auf den Weg und geht zu dem Philisterkönig Achish von Gat. Das heißt, er fühlt sich offensichtlich so bedroht von Saul, dass er zu seinem größten Feind geht. Und gerade auch in die Stadt Gat, wo Goliath herstammte. Und von da ist es auch nicht überraschend, dass die Männer in Gat nicht bereit sind, ihn aufzunehmen, sondern dem König sagen, das ist doch der, den man gepreist hat, als den, der die Philister geschlagen hat. Und den sollen wir jetzt bei uns aufnehmen. Und David sieht, dass er da in Gefahr ist, stellt sich dann, als hätte er den Verstand verloren und kann auf diese Weise fliehen. Und dann heißt es, dass er seine Eltern beim König von Moab in Sicherheit bringt. Das steckt vielleicht im Hintergrund, was nach der Reihenfolge der hebräischen Bibel wir ja noch gar nicht wissen, dass David ja eine moabitische Urgroßmutter, die Ruth, hat. Und vielleicht war diese Notiz auch im Samuelbuch ein Anknüpfungspunkt eben später, das Buch Ruth ist wahrscheinlich um einiges später, diese Genealogie von David zu schaffen. Und David selber versteckt sich in weiteren Orten und Saul, der ja schon, wie wir gesehen haben, an Verfolgungswahn leidet, wirft jetzt seiner ganzen Umgebung vor, einschließlich seinem Sohn Jonathan, dass sie eigentlich alle ihn nur beseitigen wollen und darauf warten, dass sie von David Königsgeschenke bekommen. Also man merkt, dass dieser Mann in großer Not ist. Und er hört dann eben, dass David bei Achimelech in Nov war und sieht dann natürlich auch eine Verschwörung, als wenn dieser Priester David geholfen hat im Wissen, dass er damit gegen Saul vorgeht. Er lässt Achimelech holen, macht ihm Vorwürfe und erkennt auch dessen Erklärungen, dass er ja gar nicht gewusst hatte, dass es einen Streit zwischen David und Saul gibt, nicht an und will also Achimelech und alle Priester von Nov töten lassen. Seine Leute, die Hofleute sind nicht bereit, das zu machen. Der Einzige, der bereit ist, das zu machen, ist ein fremder Doeg, der Edomiter, der eben auch derjenige war, der in Nof war, als David dorthin kam und der die Informationen weitergegeben hat. Und der führt den Tötungsbefehl so gründlich aus, dass er alles vernichtet, die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt, niemanden am Leben lässt. Und abgesehen von einem Sohn Achimelechs, dem es gelingt zu fliehen zu David, was David dann schon auch ein schlechtes Gewissen bereitet, dass er letztlich auch eine Verantwortung trägt für die Vernichtung der Priesterstadt, und er sagt eben auch diesem Geflohenen, er kann bei ihm bleiben und er wird ihn schützen. Und damit hat David jetzt auch die Urim und die Thummim, mit denen man sozusagen einen Orakelspruch von Gott bekommen kann. Und das benutzt er auch sehr intensiv in Bezug der Stadt Keila. Das sind alles jetzt Orte, die südlich von Bethlehem, südlich von Hebron liegen, wo die Geschichte jetzt in den Kapiteln spielt. Und da fragt David zunächst Gott, ob er für Keila gegen die Philister kämpfen soll. Seine eigenen Leute sind nicht begeistert davon, sozusagen für irgendeine Stadt ihr Leben zu gefährden. Und David fragt nochmal. Und nachdem er dann erfolgreich die Philister geschlagen hat, zieht aber auch Saul heran, um ihn zu fangen. Und auch da befragt er Gott wieder, ob Saul denn heraufsteigen wird und ob die Leute von Keila ihn ausliefern werden. Und auch da kann man sich fragen, und da geht auch nachher einer unserer Texte drauf ein, ob diese ganzen Befragungen Gottes durch David denn wirklich so in Ordnung sind nach der biblischen Auffassung. Und nachdem also David dort nicht sicher ist, flieht er weiter nach Sif, und die Leute von Sif verraten ihn gleich an Saul, teilen also Saul mit, dass David dort ist, und Saul zieht dorthin, um David zu fassen, bricht schließlich aber den Zug ab, weil er hört, dass er gegen die Philister kämpfen muss. Also da merkt man auch, dass Saul eigentlich zwischen den dauernden Philisterkriegen und der Verfolgung Davids steht. David flieht dann weiter in die Oase von En-Gedi, die am Toten Meer liegt. Und dort versteckt er sich in einer Höhle. Und Saul betritt diese Höhle dann, um seine Bedürfnisse zu verrichten, ohne zu wissen, dass David im hinteren Teil der Höhle ist. Wer En-Gedi oder die Gegend vom Toten Meer kennt, hat vielleicht so ein bisschen den Blick, diese tief in die Felsen geschnittenen Höhlen, die wirklich auch teilweise tief reingehen. Da kann sich durchaus hinten jemand verstecken, ohne dass man vorne weiß, dass da jemand ist. Und Davids Leute wollen eigentlich David drängen, dass er die Gelegenheit ausnutzen soll, Saul zu töten. Aber David will sich nicht an dem Gesalbten des Herrn vergreifen, sondern wartet, bis da Saul herausgeht, und zeigt sich ihm dann aber, damit Saul auch begreift, dass er die Gelegenheit gehabt hätte, ihn zu töten. Und da ist dann auch wieder so ein emotionaler Umbruch in Sauls Verhalten. Er bricht in Tränen aus und nennt ihn meinen Sohn David und will eigentlich wieder alles gut von vorne anfangen. Aber die beiden trennen sich schon nach dieser Szene, und wir werden dann auch nach unserer Sommerpause 2 Kapitel später sehen, dass so eine Szene zwischen den beiden sich auch nochmal wiederholt. Ja, das ist im Groben die Kapitel, um die es heute geht. Ich habe diesmal alle Texte aus dem Kommentar von Amnon Bazak, den wir ja auch am Anfang schon mal hatten, genommen. Eben ein moderner orthodoxer Ausleger, der das Buch eben so, wie es jetzt ist, in seiner literarischen Gestalt beachtet, natürlich auch immer im Blick hat die traditionellen Kommentare. Und gerade die Texte, die ich hier anbringe, zeigen, wie er sehr Wert darauf legt, auch zu zeigen, dass das Verhalten Davids durchaus sehr problematisch ist. Und das ist für einen traditionellen Ausleger nicht unbedingt so selbstverständlich, weil ja nun mal David der messianische, ideale König ist. Aber eben der Wortlaut der Texte lässt doch einige Schwierigkeiten aufkommen. Ja, unser erster Text bezieht sich auf das 21. Kapitel, eben Davids Flucht in die Priesterstadt Nov und wieso, wie Amnon Barsag es formuliert, der Preis, den er für sein unangemessenes Verhalten dort zahlen muss, mit dem, was ihm in Gat geschieht. Die erste Station Davids nach seiner endgültigen Entscheidung, vor Saul zu fliehen, war das Haus Achimelechs in Nov, der Priesterstadt. Aus den Versen ist klar, dass Achimelech sofort begreift, dass etwas nicht normal ist. Denn das Erscheinen Davids allein, ohne Begleitung, erregt Verwunderung. Seine Frage rührte wahrscheinlich von dem Wissen her, dass die Beziehungen zwischen David und Saul nicht zum Besten standen. Vermutlich befürchtete Achimelech, was schließlich auch geschah, dass die Unterstützung Davids als Verrat an König Saul aufgefasst werden wird. Bereits zu Beginn des Kapitels macht uns die Bibel also darauf aufmerksam, dass David Achimelech gefährdete. Es zeigt sich, dass David begriff, dass Achimelech ihm nicht helfen würde, wenn er die Wahrheit erfährt. Und daher führte er ihn irre. Möglicherweise dachte David auch, dass er so Achimelech schützt. Der würde sagen können, falls von ihm verlangt wird, zu erklären, warum er David unterstützt hat, dass er nicht wusste, dass David auf der Flucht ist. Dennoch scheint dieses Verhalten David nicht zur Ehre zu gereichen. Ein ähnliches Bild ergibt sich aus dem weiteren Verlauf der Erzählung. Und jetzt, was hast du unter deiner Hand? Fünf Brote? Gib in meine Hand oder was du sonst hast. Die Worte wirken etwas merkwürdig. Warum erwähnt David ausdrücklich gerade fünf Brote? Möglicherweise ist der Vers aus einer Verbindung der Worte Davids mit denen Achimelechs gebaut, ohne Kennzeichnung des Wortwechsels. David, und jetzt, was hast du unter deiner Hand? Achimelech, fünf Brote. David, gib sie in meine Hand oder wenigstens, was du sonst hast. Wenn das stimmt, hat die Bibel das Gespräch vielleicht mit Absicht so niedergeschrieben, um den Eindruck zu erzeugen, dass David überstürzt und unter Druck handelte. Es sieht so aus, als würde David Achimelech keinen Raum in seinen Worten lassen, sondern sofort verlangt zu bekommen, was sich in seiner Hand befindet. In diesem Licht kann man auch die Fortsetzung sehen. Nach Davids Bitte, das Brot zu bekommen, entwickelt sich zwischen ihm und Achimelech eine Diskussion, deren Gegenstand etwas undeutlich ist. Und der Priester antwortete David und sagte, ich habe kein Alltagsbrot unter meiner Hand, nur das heilige Brot, wenn die jungen Männer sich von Frauen zurückgehalten haben. Und David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, haben wir etwa Frauen bei uns, wie gestern und vorgestern? Seit ich ausgezogen bin, sind die Geräte der jungen Männer heilig und dies bei einem alltäglichen Tun. Da wird es erst recht heute im Gerät geheiligt werden. Ich habe das wörtlich eben mit dem Wort Geräte übersetzt, was sich genau dahinter verbirgt, das war nicht ganz klar. Vermutlich geht es um ihre körperliche Reinheit. Aber so ist es eben wörtlich im Text. Und der Priester gab ihm das Heilige, denn es war dort kein anderes Brot als die Schaubrote, die von vor dem Ewigen fortgenommen werden, um warmes Brot hinzulegen an dem Tag, an dem es verteilt wird. Nach den Versen scheint es, dass Achimelech David die Schaubrote gab, die den Priestern gegeben wurden, nachdem sie vom Tisch der Schaubrote fortgenommen wurden. Achimelech erwähnt, dass die jungen Männer rein sein müssen, und er bezieht sich damit wahrscheinlich auch auf David selbst, nur dass er eine beschönigende Sprache wählte und sich nur auf die jungen Männer bezog. So ist es im Kommentar von Radak. Davids Antwort war anscheinend, dass die jungen Männer tatsächlich rein sind, in den Worten Radaks, obwohl wir wie im Alltag auszogen, da wir nicht dachten, dass wir auf heiliges Brot angewiesen sein würden, haben wir uns doch gereinigt wie Leute, die beabsichtigen, sich auf die Reise zu machen. Wie viel mehr noch heute, wo heiliges Brot mit uns sein wird, dass wir es bewahren und darauf achten, dass es in seiner Heiligkeit in einem Gefäß sein wird. Die Bibel geht nicht auf eine zentrale Frage ein. Wie David von den Schaubroten essen kann, von denen die Tora sagt, und es ist für Aaron und seine Söhne. Und sie sollen es an einem heiligen Ort essen, denn Allerheiligstes ist es ihm von den Feuergaben des Ewigen, ein fortdauerndes Gesetz. Aufgrund dessen erklärt Radak im Namen seines Vaters, dass es sich um die Brote des Dankopfers handelt. Diese Erklärung ist natürlich sehr gezwungen, denn Vers 7 erwähnt ausdrücklich die Schaubrote. Daher scheint Raschis Auslegung zu stimmen, dass es sich tatsächlich um Schaubrote handelt und ihre Erlaubnis sich aus Davids Situation in diesem Moment ergab, wie es unsere Weisen seligen Angedenkens indirekt erklären, nämlich im Midrash Hilkut Shimoni, da er dort nichts als die Schaubrote fand, sagte David ihm: Gib mir, dass wir nicht des Hungers sterben, denn Todesgefahr geht vor Schabbat. Also, so wie es auch eben erlaubt ist, den Schabbat zu entweihen, um das Leben zu retten, das würde dasselbe für die Schaubrote gelten. Und wie viel aß David in dieser Stunde? Rav Huna sagte, fast 7 Seah aß David vor lauter Hunger, denn er wurde von Gier ergriffen. Es scheint, dass unsere Weisen seligen Angedenkens auf diese Weise ihre Einstellung zum Verhalten Davids in der ganzen Geschichte zum Ausdruck bringen. David verhält sich wie ein von Gier ergriffener. Das heißt, wie jemand, der unter irrationalem Druck handelt. Und dies nicht nur bei seiner Bitte von den Schaubroten zu essen, sondern auch in seiner Bereitschaft, das Leben Achimelechs zu gefährden. David gibt sich nicht mit dem Brot zufrieden, sondern bittet um noch etwas. Aber noch bevor die Bibel Davids zusätzliche Bitte vorlegt, erwähnt sie ein Detail, das scheinbar nicht zum Handlungsablauf gehört. Und dort war ein Mann von den Knechten Sauls. An diesem Tag hielt er an vor dem Ewigen, und sein Name war Doeg der Edomiter, der erste der Hirten Sauls. Erst nach der Erwähnung dieser Tatsache wird Davids zusätzliche Bitte vorgelegt. Und David sagte zu Achimelech: Hast du hier unter deiner Hand nicht einen Speer oder ein Schwert? Denn auch mein Schwert und meine Geräte habe ich nicht in meine Hand genommen, denn die Angelegenheit des Königs war dringlich. An diesem Punkt erreicht die Kritik am Verhalten Davids in der Geschichte zweifellos ihren Höhepunkt. Seine fehlende Vorsicht sticht hervor in dem Moment, wo ein hoher Amtsträger in Sauls Königreich sich am Ort befindet. Doeg der Edomiter wird es sein, der Saul die Information über Davids Unterstützung durch Achimelech mitteilen wird. In dieser Sachlage vergrößerte David die Gefährdung Achimelechs weiter. Er erfand einen Vorwand, warum er keine Waffe bei sich hat, denn die Angelegenheit des Königs war dringlich, und brachte den Priester dazu, dass er, ohne es zu wissen, einem Mann, den der König verfolgte, eine Waffe gab. Es scheint, dass David diese Bitte zurückgestellt hat, bis ihm klar war, dass Achimelech ihm vertraut. Achimelech erwidert David, und der Priester sagte: Das Schwert Goliaths, des Philisters, den du im Elattal geschlagen hast, siehe, es hängt in dem Gewand hinter dem Ephod. Wenn du dies dir nehmen willst, nimm, denn es gibt hier kein anderes. Und David sagte: Keines ist wie dieses, gib es mir. Es scheint, dass Achimelech David das Schwert nicht gerne gab. Er gab es nicht und sagte nicht ausdrücklich, dass David es nehmen darf, sondern bediente sich einer verschlungeneren Sprache. Wenn du dies dir nehmen willst, nimm. David jedoch bat ihn ausdrücklich, gib es mir. Es liegt etwas Symbolisches darin, dass David das Schwert Goliaths nahm. Hatte nicht David selbst diesem Schwert gegenübergestanden und gesagt: Und diese ganze Versammlung soll wissen, dass der Ewige nicht mit Schwert und Lanze rettet, sondern der Krieg des Ewigen ist? Und er gefährdet Achimelech, um dieses Schwert zu bekommen. Diese Angelegenheit beendet den Abschnitt. David wählt das Schwert als äußeres Mittel, anstatt nach den geforderten Rechtssätzen der Tora und der Ethik zu gehen. Wie es der Weg der Bibel ist, folgt nach der Kritik am Verhalten einer Person die Strafe für dieses Verhalten. Davids Gehen zu den Philistern ist an sich nicht überraschend. Von jeher fanden Gegner der Monarchie Zuflucht bei einem feindlichen König, wie es zum Beispiel Jerobeam tat, der vor Salomo zu Schischak, dem König von Ägypten, floh. Aber David ging ausgerechnet nach Gat, der Stadt Goliaths, und mit ihm war nicht nur das Schwert des Heldens der Philister, sondern auch sein eigener Ruhm, wie es die Philister im weiteren Verlauf der Angelegenheit sagen werden. Ist dies nicht David, dem man mit Reigentänzen antwortete, sagend, Saul schlug Tausende, David aber Zehntausende? Man kann also verstehen, warum die Knechte Achischs es nicht für richtig hielten, dass der israelitische Held im Haus ihres Königs Zuflucht finde. David fand sich in einer schweren Notlage und er fürchtete sich sehr. Warum geriet er, entsprechend der biblischen Gerechtigkeit, in diese Lage? Es scheint, dass dieser Zwischenfall als sofortige Strafe für Davids Verhalten in Nob zu sehen ist. Wie gesagt, brachte David mit dem Nehmen von Goliaths Schwert seinen Glauben an dessen Kraft, ihn zu retten, zum Ausdruck, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass er Achimelech absichtlich irregeführt und sein Leben gefährdet hatte. Damit verlor David den moralischen Vorteil gegenüber Saul, einen Vorteil, den er durch seinen Glauben an den Ewigen im Kampf gegen Goliath erworben hatte. Jetzt wurde David gerade sein Sieg zum Fallstrick und gefährdete in diesem Augenblick sein Leben. Es scheint, dass David seinen Irrtum bereits in dieser Phase begriffen hat. Und dies ist die Absicht der Worte, und David legte diese Worte in sein Herz. David hat die Botschaft verinnerlicht. Und hier beginnt der Weg zum ausdrücklichen Schuldbekenntnis am Ende des nächsten Kapitels. Schließlich wird David auf unerwartete Weise gerettet. Symbolischerweise nützte David das Schwert nichts. Was ihn rettete, war eine Handlung, die von ihm verlangte, sich zu demütigen und sich wie ein Verrückter zu benehmen. Und vielleicht lag in diesem Verhalten eine körperliche und seelische Askese, in der ein Versuch lag, sein Verhalten gegenüber Achimelech zu sühnen. Psalm 34 beginnt mit den Worten Davids, als er sein Verhalten änderte vor Avimelech und dieser ihn fortschickte und er ging. Die Ausleger haben sich gefragt, warum der Psalm den König der Philister nicht bei seinem Namen, Achish, nennt, wenn es sich wirklich um dasselbe Ereignis, von dem in unserem Kapitel erzählt wird, handelt. Rashi erklärte, dass Avimelech der Name aller Könige der Philister war, wie in Genesis 20 in der Geschichte mit Abraham und in Genesis 26 in der Geschichte mit Isaak, sowie Pharao der Name aller Könige Ägyptens war. Und Achish war der Eigenname dieses Königs, bei dem David nach unserem Kapitel und nach dem Psalm Zuflucht suchte. Demgegenüber erklärten Ibn Ezra und Radak, dass Achish zwei Namen hatte. Aber es kann sein, dass der Psalm Achish Avimelech nannte, um auf Achimelech hinzuweisen und auf die von David später begriffene Verbindung zwischen seinem Verhalten gegenüber Achimelech und der Verwicklung, in der er vor Achish Avimelech geriet. Ja, soweit der Text zu Kapitel 21. Nachfragen, Anmerkungen? Sieht im Moment nicht so aus. Was mir noch aufgefallen ist bei anderen Texten, die ich durchgesehen habe, in dem Buch von Jaja Sakowitsch über David, wo wir letztes Mal auch schon einen Text draus hatten, er analysiert die Geschichte von David bei dem Philisterkönig erstmal für sich ohne den Kontext drum und sagt eigentlich, wenn man sie für sich sieht, es ist eher eine Geschichte, die den König der Philister zum Spott macht, der dem eigentlich seine Knechte sagen, was er tun soll, und sich als ein, ja, nicht eine eigene Meinung habender König erweist. Und erst wenn man das Ganze im Kontext sieht, da kommt dann auch Sakowitsch eigentlich zu derselben Folgerung, die wir hier gesehen haben, dass man das als Reaktion sozusagen auf Davids Verhalten in Nov sehen kann. Also da ist auch so ein Beispiel vielleicht wie Geschichten für sich genommen auch anders klingen können, als wenn man sie im ganzen Kontext sieht. Und den Kontext kann man natürlich auch manchmal noch weiterziehen. Ich finde es schon auffällig, wie die Auslegung hier wirklich nicht David als den bedrohten Flüchtling darstellt, sondern zeigt, wie problematisch sein Verhalten hier ist. Ja, das nächste Kapitel, Kapitel 22, stellt er dann eben die Vernichtung von Nov dar, aufgrund des Verfolgungswahnes von Sauls. Und Amnon Barsag bringt hier zum Ausdruck, dass man eigentlich von vier Kreisen von Schuldigen oder Verantwortlichen für das Geschehen sprechen kann. Nachdem Saul die Worte Doegs gehört hat, befiehlt er den Priester Achimelech und dessen Angehörige zu sich. Saul wendet sich an Achimelech mit derselben Verachtung, mit der er sich auch an David gewandt hatte, und nennt ihn Sohn Achitophs. Dennoch erwidert Achimelech höflich und ehrerbietig: Hier bin ich, mein Herr. Sauls Beschuldigung Achimelechs ist sehr ähnlich wie die Beschuldigung, die er vorher seinen Leuten gegenüber erhoben hatte, formuliert. Seinen Leuten gegenüber: Und Saul sagte zu seinen Knechten, die vor ihm standen, und hier jetzt: Und Saul sagte: Hört doch, Söhne Jeminis, hört doch, Sohn Achitophs, eben das Nennen nur mit als Söhne von, nicht mit dem eigenen Namen. Denn ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen? Als mein Sohn sich mit dem Sohn Ischais verbündet hat, du und der Sohn Ischais. Denn mein Sohn hat meinen Knecht gegen mich aufstehen lassen, als Auflauerer wie an diesem Tag. Zu mir hin aufzustehen als Auflauerer wie an diesem Tag. Wo natürlich auch nochmal klar wird, wie sehr eigentlich Saul auch seinen ältesten Sohn und eigentlich ja Erben Jonathan als Verräter sieht, aufgrund von dessen Liebe für David. Was ist die Bedeutung dieser Parallele? Es scheint, dass Saul hier letztlich zwischen Jonathan und Achimelech vergleicht. So kommt seine Frustration darüber, dass er gegen Jonathan, den wirklichen Helfer Davids, nicht vorgehen kann, zum Ausdruck. Eine Frustration, die er an dem unglücklichen Achimelech, dessen Unschuld die Bibel betont, auslässt. Saul befiehlt nicht nur Achimelech zu töten, sondern alle Priester, wegen einer Schuld, die überhaupt nicht bewiesen war, dass sie angeblich wussten, dass David auf der Flucht war und es Saul nicht aufdeckt. Saul lässt sich nicht davon abschrecken, dass sie Priester des Ewigen sind, und er erwähnt ihr Amt ausdrücklich, um zu betonen, dass sie trotzdem des Todes schuldig sind. Tötet die Priester des Ewigen. Damit trägt Saul die Verantwortung für das grausame Massaker, das geschehen wird. Als Figuren im Hintergrund stehen Sauls Knechte da. Und die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht ausstrecken, die Priester des Ewigen zu treffen. Der Vers sagt ausdrücklich, dass die Knechte nicht vor einer ungerechten Tötung zurückschreckten, sondern vor dem Übergriff auf die Priester des Ewigen. Aber Saul selbst schreckte auch diese Tatsache nicht ab. Er brauchte nur jemanden, der seinen Urteilsspruch vollziehen würde. Und hier findet er eine einfache Lösung. Und der König sagte zu Doeg: Wende du dich um und triff die Priester. Saul nutzt die Schwäche Doegs des Edomiters aus. Auch über Doeg schwebt eine Wolke des Verdachts, da er bisher Saul den Aufenthalt Davids in Nov nicht mitgeteilt hatte. Wenn er den Befehl Sauls verweigern wird, wird er sich noch verdächtiger machen. Daher führt er den Urteilsspruch aus. In seinem Überschwang, seine Treue zu Saul zu zeigen, geht Doeg jedoch wesentlich weiter als verlangt. Und Doeg, der Edomiter, wandte sich um und traf die Priester und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das linnene Ephod trugen. Und Nov, die Stadt der Priester, schlug er mit dem Schwert, vom Mann bis zur Frau, vom Kleinkind bis zum Säugling, Stier, Esel und Lamm mit dem Schwert. Am Tod der Priester von Nov haben mehrere Personen Anteil, die ein unterschiedliches Maß an Verantwortung für das furchtbare Massaker tragen. Auf der ersten, direktesten Stufe befindet sich natürlich Doeg der Edomiter, der mit Grausamkeit nicht nur Achimelech und die Priester traf, wahrscheinlich wusste er, dass sie völlig unschuldig sind, sondern auch die Frauen und die Kleinkinder. Nicht umsonst sagt der Psalm über ihn: An Unglück denkt deine Zunge wie ein geschliffenes Rasiermesser, Betrüger. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als das Sprechen von Gerechtigkeit, Selah. Du hast alle verderblichen Worte geliebt, die trügerische Zunge. Im zweiten weiteren Kreis befindet sich König Saul, der die Tötung Achimelechs und der Priester befohlen hat. Die Bibel bringt die Schuld Sauls auf besondere Weise zum Ausdruck mit den Worten: Schlug er mit dem Schwert vom Mann bis zur Frau, vom Kleinkind bis zum Säugling, Stier, Esel und Lamm mit dem Schwert. Worte, die natürlich an das erinnern, was Saul gesagt wurde: Jetzt geh und schlage Amalek und belegt mit dem Bann alles, was ihm gehört. Hab kein Mitleid mit ihm, töte sie vom Mann bis zur Frau, vom Kleinkind bis zum Säugling, vom Stier bis zum Lamm, vom Kamel bis zum Esel. In unserer Erörterung zu Kapitel 15 haben wir bereits die Worte unserer weisen, seligen Angedenkens zu der Angelegenheit angeführt. Als der Heilige, gepriesen sei er, zu Saul sagte: Geh und schlage Amalek, sagte er, Saul: Sagt nicht die Tora, dass man für eine Seele die junge Kuh köpfen muss? Das geht auf den Text in Deuteronomium 21, wo ein Fall vorkommt, dass eine Leiche auf freiem Feld gefunden worden ist und niemand weiß, wer der Mörder ist. Und dann die Ältesten der nächstgelegenen Stadt eine junge Kuh zu einem Bach bringen, sie dort köpfen müssen und über der getöteten Kuh sich die Hände waschen müssen und sagen müssen: Und unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Also da steht der Gedanke, ja, man kann nicht einfach einen unbekannterweise Ermordeten unbeachtet lassen. Es muss irgendwas geschehen, auch wenn man nicht weiß, wer der Mörder ist, um vielleicht zu, ja, wie es in der Auslegung dann auch gesehen wird, zu verstehen, wer verantwortlich war oder zumindest irgendeine Sühnehandlung vollziehen. Und hier, wie es Saul in den Mund gelegt hat, soll das also heißen: Der Tora ist eine ermordete Seele so wichtig, dass dafür dieser ganze Ritus durchgeführt werden muss. Und er sagt jetzt weiter: Wie viel mehr für all diese Seelen? Und wenn der Mensch gesündigt hat, was hat das Vieh gesündigt? Und wenn die Großen gesündigt haben, was haben die Kleinen gesündigt? Also wir hören ja eigentlich das, was wir uns selber bei der Geschichte von Amalek gefragt haben. Wie kann es sein, dass wirklich für die Schuld Amaleks beim Auszug aus Ägypten viel spätere Generationen, einschließlich Frauen und Kinder, einschließlich von Tieren getötet werden müssen? Und Saul bekommt eine Antwort. Da kam eine Himmelsstimme heraus und sagte zu ihm: Sei nicht zu gerecht. Die Worte aus dem Skeptiker Kohelet, könnte man sagen. Und in dem Moment, in dem Saul zu Doeg sagte: Wende du dich um und triff die Priester, kam eine Himmelsstimme heraus und sagte zu ihm: Frevle nicht zu viel. Der Midrasch spitzt den Abgrund zu zwischen dem Verhalten Sauls in der Angelegenheit mit Amalek, in der er den Befehl des Ewigen nicht ausgeführt hat, und seinem Verhalten in der Angelegenheit von Nov, in der er die Verletzung der Priester befohlen hat. Eine Angelegenheit, die so endete, wie der Krieg gegen Amalek hätte enden müssen. Und siehe, überraschenderweise wird die Angelegenheit von Nov bei der Aufzählung der Sünden Sauls nicht erwähnt. Als die Totenbeschwörerin Samuel hinaufbeschwört, erwähnt dieser vor Saul nur die Angelegenheit von Amalek. Als du nicht auf die Stimme des Ewigen gehört und nicht sein Zornschnauben an Amalek ausgeübt hast. Daher hat der Ewige dir dies an diesem Tag getan. Und in der Beschreibung von Sauls Tod im Buch der Chronik heißt es: Und Saul starb wegen der Veruntreuung, die er am Ewigen beging, hinsichtlich des Wortes des Ewigen, das er nicht einhielt, und auch dafür, dass er die Toten beschwören und befragen ließ. Und er befragte nicht den Ewigen, und dieser tötete ihn und übertrug das Königtum auf David, den Sohn Ischais. An keiner Stelle der Bibel finden wir ausdrückliche und direkte Kritik an Saul hinsichtlich der Angelegenheit von Nob. Radak nimmt zu diesem Problem Stellung und so schreibt er: Man muss sich darüber wundern, dass überall, wo die Schrift die Vergehen Sauls erwähnt, wir nicht sehen, dass sie das Vergehen an Nob, der Priesterstadt, erwähnt. Und selbst als sie, nämlich Saul und seine Leute, Haus des Blutes genannt werden, heißt es nur, dafür, dass er die Gibeoniter getötet hat und nicht die Priester. Und es scheint, dass eine Schuld auf den Priestern lag. Und die Schrift hat ihr Vergehen nicht aufgedeckt, abgesehen von dem Vergehen des Hauses Eli. Und dennoch wurde Saul für ihr Blut bestraft, damit, dass er und seine Söhne durch das Schwert der Philister fielen. Nach der Meinung Radaks wird die Sünde Sauls nicht erwähnt, weil die Priester wegen ihrer Vergehen des Todes schuldig waren. Aber er fügt hinzu, dass der Tod Sauls und seiner Söhne durch das Schwert der Philister die Strafe für die Tötung der Priester von Nob mit ihren Söhnen war. Möglicherweise gibt es einen anderen Grund für das Vermeiden der ausdrücklichen Zuschreibung dieser Sünde an Saul. Hier kommen wir zu dem dritten Kreis, der am Ende der Erzählung ausdrücklich beschrieben wird. Und ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitophs, sein Name war Eviatar, entkam und floh hinter David her. Und Eviatar sagte David, dass Saul die Priester des Ewigen getötet hat. Und David sagte zu Eviatar: Ich wusste an jenem Tag, dass Doeg der Edomiter dort ist, dass er Saul sagen, ja sagen wird. Ich habe es sich auf jede Seele des Hauses deines Vaters wenden lassen. Sitz mit mir, fürchte dich nicht, denn wer dein Leben fordert, fordert mein Leben, denn du bist bewahrt mit mir. Wir haben uns oben ausführlich mit dem Anteil Davids an der Schuld für den Tod der Priester von Nob befasst. David bekennt sich hier schuldig, denn das Blut der Priester von Nob lagert auch auf seinem Gewissen. Es ist also möglich, dass die Schrift Sauls Anteil an der Angelegenheit verblassen lässt, und die Verantwortung Davids für das Geschehen schärfer herauszustellen. Ein Teil der Korrektur kommt zum Ausdruck im Versprechen Davids, Eviatar, den einzigen überlebenden Spross aus der Familie Achimelechs, zu schützen. Aber in einer späteren Phase im Leben Davids finden wir einen Schritt, der wie eine direkte Umkehr seinerseits aussieht. Als David von dem Ausbruch der Rebellion Abschaloms erfährt, heißt es: Und David sagte zu all seinen Knechten, die mit ihm in Jerusalem waren: Steht auf und lasst uns fliehen, denn wir werden keine Zuflucht vor Abschalom haben. Beeilt euch zu gehen, dass er sich nicht beeile und uns erreiche, das Böse über uns ausschüttet und die Stadt mit dem Schwert schlägt. Warum flieht David aus Jerusalem mit all seinen Leuten? Vielleicht hat er so seine Sünde korrigiert, indem er besondere Verantwortung den Einwohnern der Stadt gegenüber an den Tag legte. Nachdem er sich in der Angelegenheit von Nob die Finger verbrannt hat, bei der wegen seiner Unvorsichtigkeit Doeg der Edomiter Nob, die Stadt der Priester, mit dem Schwert schlug, vom Mann bis zur Frau, hütet David sich jetzt besonders, die Wiederholung der Sache zu verhindern. Dass er sich nicht beeile und uns erreiche, das Böse über uns ausschüttet und die Stadt mit dem Schwert schlägt. Und schließlich bleibt uns, den vierten, weitesten Kreis zu erwähnen. Wie Radak bemerkte, starben die Priester von Nob nicht ohne Recht und Urteil. Ihr Tod wurde schon längst in der Prophetie des Gottesmannes an Eli bestimmt. Siehe, es werden Tage kommen, und ich werde deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, sodass es keinen Alten mehr in deinem Haus geben wird. Und es wird kein Altar in deinem Haus sein für alle Tage. Auf den Wegen der göttlichen Vorsehung wurde das Schicksal der Leute von Nov, der Kindeskinder von Hophni und Pinchas bereits besiegelt. Dennoch ist es klar, dass dies nicht die Personen in den engeren Kreis der Angelegenheit, in den engeren Kreisen der Angelegenheit, jeden entsprechend seines Anteils von ihrer Verantwortung für das tragische Ereignis reinigt. Ja, hier haben wir letztlich auch die große Frage sozusagen, wer verantwortlich für die Dinge ist. Und wenn man Dinge als Gottesgericht darstellt, was heißt das dann für die Menschen, die es vollzogen? Ja, Nachfragen, Anmerkungen. Frau Fichtbauer.
Ja, eine ganz grundsätzliche Frage oder Anmerkung. Das Volk hatte ja gesagt, wir möchten einen König haben, wie die anderen Völker auch. Und jetzt haben sie einen König, diesen Saul. Es war ja dann die Idee, dass dieser König anders als die Richter vorher ja eine feste Institution wäre, die ja ständig, sagen wir mal, ein stehendes Heer hatte, während die Richter ja wohl immer wieder zu den Waffen rufen musste. So, jetzt ist aber die ganze oder fast die ganze Saul-Geschichte eine Geschichte der Nachstellung Sauls nach David. Also, und ich weiß gar nicht, wie weit eigentlich sein Herrschaftsbereich geht. Bei David wird das ja später sehr deutlich gemacht, wird zwar dann also von den modernen Exegeten oder Archäologen in Frage gestellt, das Reich Davids, aber das Reich Sauls in seinen Grenzen und in allem, was Herrschaft angeht, kommt gar nicht zum Tragen. Das ist nur, da ist ein König hinter einem anderen her, der schon, ja, jetzt schon zweimal gesalbt ist, dieser junge David. Also das ist eigentlich merkwürdig. Für mich ist das merkwürdig.
Ja, absolut berechtigte Anmerkung. Also wir haben schon ja in den Kapiteln vorher, hatten wir ja den ersten Kampf zwischen Saul und den Philistern gehabt, wobei eigentlich auch Jonathan hauptsächlich die Initiative ergreift. Also da erfahren wir zumindest, dass er ein stehendes Heer hat. Aber, und wir haben dann da den Kampf und dann ein paar zusammenfassende Verse, die weit ausgedehnte Kriege Sauls beschreiben. Dann kommt der Krieg gegen Amalek und damit ist ja sein Schicksal besiegelt. Und danach geht es eigentlich wirklich nur noch um die Auseinandersetzung zwischen Saul und David. Was eben vielleicht auch zeigt, dass eben die Bibel nicht daran interessiert ist, uns hier die Geschichte von Königreichen zu erzählen, sondern im Grunde genommen zu zeigen, dieser Mann ist von Gott verworfen und David ist erwählt und wie das Ganze sozusagen vor sich geht. Man kann sich natürlich fragen, warum das Ganze so elend lange dauern muss. Saul hätte ja auch schon vorher in der Schlacht umkommen können oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich sehr ausgebreitet. Und wie wir sicher auch nach der Sommerpause noch in den weiteren Kapiteln sehen, eine Tendenz ist sicher auch immer wieder zu betonen, dass David offensichtlich unschuldig ist am Ende Sauls, um seine Hände möglichst reinzuwaschen und zu betonen, wie sehr er eigentlich gezögert hat und sich eben nicht an dem Gesalbten des Herrn vergreift. Wir haben keine archäologischen Beweise direkt für die Existenz Sauls. Also es gibt keine Inschrift, auf der der Name Sauls auftaucht. Was auch für David selber gibt, stimmt das auch, aber es gibt zumindest in Tel Dan, oben in den Jordanquellen, hat man eine Inschrift gefunden, wo zumindest das Haus David erwähnt wird. Also von daher ist das eine außerbiblische Erwähnung Davids. Von Saul eben haben wir so etwas nicht. Wenn wir die biblischen Geschichten von seinen Schlachten sehen, müssen wir wohl annehmen, dass der größte Teil seines Königsreichs sich auf das Gebiet seines Stammes Benjamin begrenzt hat, eben die Orte Michmasch, Gibeat Shaul, Gibeah, das sind alles Orte, die etwas nördlich von Jerusalem, eben genau dort, wo das Stammesgebiet Benjamins war, sich befunden haben. Und die Schlachten gegen die Philister sind Schlachten, die eben in Richtung Westen stattfinden. Also das Königtum Sauls sich so etwa in der Mitte des Berglandes befindet und die erste Schlacht eben auf der Höhe dieses Berglandes nördlich von Jerusalem ist, während die Schlacht bei der David Goliath tötet im Elatal, das ist südlich von Jerusalem, das ist etwa auf der Höhe von Bethlehem. Aber da geht es sozusagen um die West-Ost-Ausgrenzung und wir hören von Saul eigentlich nie etwas, dass er weiter südlich kommt. Nach dem biblischen Bericht fällt er bei der Schlacht auf den Bergen von Gilboa, was wesentlich nördlicher ist, geht aufs Tal von Bet-She'an zu. Wenn das stimmen würde, wäre das eines der nördlichsten Zeugnisse für zumindest einen Versuch der Philister, in diese Ecke vorzupreschen. Aber auch die Philisterstädte sind eher so auf der Höhe Jerusalem und ein bisschen südlich, nur eben an der Küstenebene. Natürlich, und das sind wohl auch die zentralen Orte. Und vielleicht sieht man es auch daran, dass die Fluchtorte Davids, die wir ja hier in unserer Geschichte bekommen, und damit geht es auch nächstes Mal weiter, sich alle weiter südlich befinden. Also nicht in dem Halbwüstengebiet südlich von Hebron, das zum Stamm Juda gehörte, aber wohl auch wirklich schon ziemlich weit weg war von Saul und auch nicht etwas war, wo er so leicht hinkommt. Herr Müller.
Denselben Zweifel wie an der Person Saul haben wir doch auch an dem Stamm Amalek. Weil wir hatten ja öfter gesagt, auch bei ihren Skripts von früher, dass also Amalek praktisch das personifizierte Böse ist. Als wir damals hier diese Ausrottungsidee, sage ich mal, diese absolute Tötung von Amalek besprochen haben. Das heißt also, dieser Amalek-Krieg ist doch an für sich dann kein historischer. Ist er
Also
belegt?
zumindest wohl nicht so in der Form, wie er in 1 Samuel 15 dargestellt wird. Also, soweit ich weiß, wird eigentlich nicht bezweifelt, dass es ein Volk namens Amalek gegeben hat, also wie eigentlich grundsätzlich, also auch die sonstigen kanaanitischen Völker, die in der Bibel erwähnt werden, gehen bis heute die meisten, sowohl Bibliker als auch Archäologen, davon aus, dass es diese Völker gegeben hat. Und in anderen Texten der Bibel erscheint auch Amalek als ein Volk, das offensichtlich irgendwo im Negev gesiedelt hat. Und da sind das auch meist so Nebenbeibemerkungen. Und gerade solche Nebenbeibemerkungen kann man sagen, ist ja nicht historisch zuverlässiger sind, weil sozusagen anders keinen Grund gegeben hätte, sie zu machen. Also an der Existenz Amaleks und wahrscheinlich auch an einer gewissen Feindschaft zu den israelitischen Stämmen ist wohl nicht zu zweifeln. Aber eben dieser riesige theologische Aufbau, der da drüber kommt, das
Ja.
ist was anderes,
Dann
natürlich.
habe
Und
ich
auch so, auch
mal.
wenn ich gerade sagte, wir haben keinen Beweis für die Existenz Sauls, seine Existenz wird eigentlich auch nicht angezweifelt. Und gerade Israel Finkelstein, der ja sehr als Archäologe sehr skeptisch gegenüber des Königreichs David in den biblischen Grenzen ist, versucht eigentlich sehr auch zu zeigen, welche Grenzen denn das Königtum Sauls gehabt haben könnte und hat durchaus auch einiges ausgegraben, was unter Umständen dazugehören könnte. Und man könnte fast sagen, er vergrößert das Königreich Sauls ein bisschen auf Kosten des Königreichs Davids, obwohl das eine und das andere sich ja nicht widersprechen muss, denn es geht ja um zwei nacheinander existierende Königreiche. Aber es kann natürlich sein, dass weil eben Saul als der negative König gilt und man sich auch einiges von ihm unterschlagen hat, dass vielleicht sogar er in seinen Kriegen erfolgreicher war, als die Bibel uns das noch erzählen will heute. Und wir auch, ähnlich ist es später zweiten Teil des ersten Buchs der Könige und im zweiten Buch der Könige, wo die Könige des Nordreichs Israel ja immer sehr negativ dargestellt sind, obwohl wir von einigen wissen, dass das erfolgreiche Kriegsherren, wirtschaftlich erfolgreiche Leute waren und auch das die Bibel nicht interessiert. Also ähnlich könnte man vielleicht auch hier sagen, dass Saul in der Hinsicht vielleicht sogar erfolgreicher war, als die Bibel es uns Interesse hat zu sagen. Auch das ist eine
Ich
Möglichkeit.
möchte noch eine Anmerkung bringen. Ich habe mal geguckt, welche Bedeutung hinter den Namen stecken hier. Also ich habe gefunden, Doeg. Doeg heißt, etymologisch soll das sein, der Besorgte, der Bekümmerte, der Furchtsame oder der Ängstliche. Steckt das irgendwie in dem Wort drin?
Also es ist dieselbe Wurzel
Sprachliche.
tatsächlich. Das wäre eigentlich wirklich das Partizip dieses Verbes sich Sorgen machen, also der sich Sorgende. So, das ist ein Doeg.
Ah ja.
Und es ist interessant, also Amnon Barzak in seinem Kommentar geht da überhaupt nicht drauf ein, abgesehen davon, dass er schon sagt, dass er ein Mann ist, der sich eben in einer gewissen Notlage befindet, weil Saul ihn vielleicht auch verdächtigen könnte. Aber man könnte vielleicht aus diesem Doeg noch viel mehr machen auch und sehen, dass es im Grunde genommen vielleicht eben auch ein Mann ist, der in die Enge gedrängt ist, wie es ja so ein bisschen hier angedeutet wird, aber das vielleicht steckt da noch viel mehr hinter.
Und bei dem Ephjaschar habe ich gefunden, seltsamerweise, Historiograph von David.
Nein, der
Also
taucht, er wird nachher der Priester, der taucht noch im zweiten Samuel-Buch ganz oft auf. Der wird sozusagen der von David eingesetzte Priester in Jerusalem. Von ihm werden wir noch sehr viel hören.
ach so, den kann ich gar nicht.
Es ist nicht, dass er jetzt nach diesem Kapitel in der Versenkung verschwindet, sondern der ist einer von den wichtigen Leuten an Davids Hof, der aber nachher, als er dann den falschen Sohn Davids unterstützen wird, wird David Salomo in seinem Testament nahelegen, ihn zu beseitigen auch. Wo er
Okay,
ihm auch sagen wird, ja,
Dankeschön.
er hat alle Nöte mit mir getragen, deswegen habe ich ihn selber nicht getötet, aber du weißt, was du
Also,
tun solltest.
danke.
Ja, und zu Doeg, dem Edomiter, ist, also dass er eben ein Edomiter ist, ist vielleicht eben auch kein Zufall. Die Edomiter gelten ja als die Nachkommen Esaus. Und da kann man natürlich auch so die alte Feindschaft zwischen Jakob und Esau sehen und sich auch fragen, wie kommt Saul dazu, einen Edomiter zu einem seiner höchsten Beamten zu machen, dass da vielleicht auch irgendwas mit dieser Sache nicht in Ordnung ist. Also auch das kann auch dazu kommen. Und ist sicher auch noch mal einer von vielen Seitenhieben der Bibel, wo eben auch aus historischem Hintergrund von wirklicher Feindschaft zwischen dem Königreich der Edomiter und dem judäischen Königreich, dass es eben dieser Edomiter ist, der im Gegensatz zu Sauls Hofleuten keine Angst hat, sich nicht zurückschreckt, die Priester zu töten. Also das kommt auch noch mal raus. Ja, und eben am Schluss wird ja durchaus eben auch die göttliche Vorsehung als verantwortlich gesehen. Und was ich mir aber sage, klingt das so ein bisschen so, dass damit eigentlich alles in Ordnung ist, sozusagen. Die Priester haben es verdient, getötet zu werden. Und das ist natürlich, denke ich, immer sehr schwierig. Und aber es kommt natürlich ja zum Ausdruck eben, dass auch selbst wenn Gott Menschen benutzt, um sein Gericht zu vollstrecken, die Menschen schuldig werden können daran. Das kommt auch später, Nebukadnezar, der babylonische König, der Jerusalem erobert, wird ja durchaus auch von Jeremia zum Beispiel eben als der Strafe vollziehende im Namen Gottes bezeichnet, aber es ist auch klar, dass Nebukadnezar und sein Reich schließlich dafür untergehen werden. Es ist immer diese Spannung, die dabei da ist. Und man sich vielleicht sagen sollte, man sollte sich vielleicht eher weigern, Werkzeug der göttlichen Vorsehung in solchen Fällen zu werden. Herr Müller.
Ja, zu der Vorsehung hätte ich noch eine Frage. War denn zu dieser Zeit damals schon der Begriff freier Wille irgendwie bekannt oder hat man danach gehandelt? Gab es das schon? Oder
Also
wann tauchte
philosophisch
der
ist es nicht
auf?
diskutiert worden in biblischen Zeiten. Da fangen jüdische Philosophen erst im Mittelalter mit an, als sie das von den Griechen und von den Muslimen übernehmen. Also man könnte es eigentlich nur indirekt schließen. Aber ich denke, grundsätzlich würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Denn wir haben im Buch Deuteronomium, heißt es ja immer wieder, ich lege dir das Leben und den Tod vor, wähle das Leben. Und auch die ganzen Strafandrohungen, eben wenn man die Tora nicht einhält, gerade im Buch Deuteronomium nicht nur, setzen ja nicht voraus, dass der Mensch sich frei entscheiden kann, ob er denn nun die Tora hält oder nicht. Denn ansonsten kann ich ihn ja auch nicht bestrafen letztlich. Wobei, das ist natürlich, das ist eine dieser Fragen, auf die man natürlich nie eine glatte und endgültige Antwort findet. Aber wenn man wirklich völlig den freien Willen des Menschen leugnet, wird es sehr schwierig, zu rechtfertigen, dass der Mensch für irgendetwas bestraft werden kann.
Naja,
Und von daher würde ich grund
ich frag deshalb an für sich, weil ja das Problem Gehorsam und Strafe an für sich ein modernes ist. Ich meine, wir haben ja jetzt viele, viele Beispiele, die also wirklich ablehnen, echt ablehnen und sagen, Gott straft nicht. Ja.
Ja, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, welche biblische Gestalt es ist, aber es gibt diese Diskussionen, dass wenn Gott solche Dinge fordert, eben sein strafendes Werkzeug zu sein, ich glaube, es kommt in Beziehung mit Titus bei der Eroberung Roms vorher, von dem Midrasch, der Mensch hätte sich weigern müssen und Gott sagen müssen, erledige das bitte selber. Also selbst da könnte man, in solchen Fällen sind es ja auch normalerweise Menschen, die sich nicht bewusst sind, dass sie Gottes Urteil vollstrecken, sondern die selber ihren Vernichtungswahn. Also Saul ist ja auch nicht der Meinung, dass er jetzt sozusagen die Priester töten lässt, weil Gott sie schon längst zum Tode verurteilt hat, sondern weil er der Meinung ist, dass die ihn verraten haben. Von daher könnte man auch sagen, diese ganze Interpretation zu sagen, da steht ja nicht Gottes Hand hinter, ist etwas, was zumindest den Vollziehern gar nicht klar ist.
Naja, gut, das sind so Schlangenlinien.
Ja, ich glaube, da kann man auch gar nicht rauskommen aus diesen Schlangenlinien. Ja, nachdem wir also auch gerade nochmal die Problematik Sauls gesehen haben, und das ist, weil die hat ja auch letztes Mal ja schon auch sehr viel Empathie mit Saul gehabt und fiel uns ja auch ziemlich schwer zu verstehen, warum er gerade verworfen wird, weil er Amalek nicht völlig vernichtet hat. Hier dieses Kapitel ist wirklich vielleicht das Dunkelste in Sauls Geschichte, was sein menschliches Handeln angeht, wo sich eben zeigt, dass derselbe Mann, der eben Amalek nicht ganz vernichten wollte, in einer anderen Situation durchaus in der Lage ist, die Vernichtung einer ganzen Stadt herbeizuführen. Also auch da sieht man, wie vielschichtig dieser Mann eigentlich ist und seine Persönlichkeit auch durchaus nicht einfach zu beurteilen ist. Ja, aber Kapitel 23 bringt uns zu David nochmal zurück. Und ich hatte ja schon so ein bisschen in meiner kurzen Zusammenfassung gesagt, dass es hier David anfängt eigentlich pausenlos Gott zu fragen, was er denn tun soll, beziehungsweise ob sein Tun gut gehen wird. Und das hatten wir auch schon so ein bisschen im Buch der Richter gesehen in den letzten Kapiteln, dass da so ein bisschen Gott reduziert wurde, dass man ihn fast wie ein Orakel befragt hat und weil nicht keine wirkliche Gottesbeziehung dazu da ist. Und auch vor diesem Hintergrund kann das vielleicht nochmal interessant werden. Jedenfalls auch in der Interpretation von Amnon Barsag sprechen diese dauernden Befragungen Gottes durchaus nicht für David. Also er schreibt dazu. Trotz der Betonung des Positiven in der Gestalt Davids gegenüber der Gestalt Sauls kann man bei einem vertiefenden Blick die Komplexität auch im Handeln Davids sehen. Zuerst fragt David den Ewigen, ob er hinaufziehen und gegen die Philister kämpfen soll. Und die Antwort scheint klar und eindeutig. Geh und du wirst die Philister schlagen und Keilah retten. Davids Leute sind nicht begeistert, in den Kampf gegen die Philister zu ziehen. Und da fragt David den Ewigen wieder und bekommt eine ziemlich ähnliche Antwort. Steh auf, geh hinunter nach Keila, denn ich gebe die Philister in deine Hände. Warum befragt David den Ewigen ein zweites Mal? Radak ist der Meinung, dass die Frage nur wegen der Leute Davids gestellt wurde. Und wegen ihrer Worte fragte David noch einmal. Nicht um seiner selbst willen, denn er vertraute beim ersten Mal, sondern wegen seiner Leute fragte er noch einmal. Und als seine Leute sahen, dass Gott ihm zweimal das Versprechen gegeben hatte, gingen sie mit ihm. Aber wenn David seinen Leuten die erste Antwort enthüllt hat, warum gaben sie sich nicht mit ihr zufrieden? Ralbak schlägt eine andere Richtung vor. Seiner Meinung nach war die erste Antwort, geh und du wirst die Philister schlagen und Keila retten, nicht ausreichend klar. In ihr wurde gesagt, dass wenn David die Philister schlägt, er Keila retten wird. Aber darin liegt kein Versprechen, dass er die Philister wirklich schlagen wird. Daher kommt die zweite Antwort. Steh auf, geh hinunter nach Keila, denn ich gebe die Philister in deine Hände, die keinen Platz mehr für Zweifel ließ. Aber auch diese Erklärung scheint gezwungen. Denn die erste Antwort sieht eigentlich recht eindeutig aus. Die Ausdrücke du wirst schlagen und retten bringen klar und entschieden das Künftige zum Ausdruck. Daher scheint es, dass es nach dem Wortlaut nicht Davids Leute, sondern David selbst war, der eine Bekräftigung brauchte. Nach der kühlen Reaktion, die er von seinen Leuten bekam, fragte er den Ewigen wieder. Vielleicht aus der Überlegung heraus, dass jetzt, nachdem sich herausgestellt hat, dass seine Leute nicht bereit sind, mit ihm in die Schlacht zu ziehen, eigentlich keine Notwendigkeit zum Kampf besteht. Aber nicht ein einziges der Worte des Ewigen wird leer zurückkehren. Und der Heilige, gepriesen sei er, wiederholt nur seine Befehle und übermittelt damit David die Botschaft, dass die Wiederholung der Frage unangebracht war. Und tatsächlich scheint es, dass diese Angelegenheit den Fortgang der Ereignisse beeinflusste. David und die Leute von Keila finden sich in Not. Ein neuer Feind erhebt sich gegen sie nach dem Schlag gegen die Philister, Saul. David beeilt sich, den Ewigen erneut zu befragen. Die Frage ist aus zwei Fragen zusammengesetzt. Werden die Herren von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul hinunterkommen, wie es dein Knecht gehört hat? Und daran schließt sich eine Bitte an. Ewiger Gott Israels, sag doch deinem Diener. Die Antwort ist ganz kurz und teilweise. Er wird hinunterkommen. Im Hebräischen ist es einfach nur das kurze Wort Yered. David ist gezwungen, die Frage zu wiederholen. Werden die Herren von Keila mich und meine Leute in die Hand Sauls ausliefern? Und wieder, sie werden ausliefern, eben auch im Hebräischen nur ein Wort, Jasgiru. Es fällt nicht schwer, den Eindruck zu bekommen, dass die Antworten des Ewigen unwillig gegeben wurden. Was war das Problem bei der Befragung des Ewigen? Der Talmud Traktat Yomah 73a sagt, dass David von den üblichen Regeln abwich, weil er zwei Fragen hintereinander stellte und sie auch nicht in logischer Ordnung kamen. Die Frage hinsichtlich des Hinunterkommens Sauls hätte vor der Frage über die Auslieferung Davids erscheinen müssen. Aber auch dies erklärt nicht, warum David überhaupt zwei Fragen hintereinander stellte, besonders wenn dies der anerkannten Prozedur widersprach. Es scheint also, dass sich der ganze Charakter dieser Frage aus dem Geschehen zu Beginn des Kapitels ergibt. Die Tatsache, dass David den Ewigen zweimal befragte, brachte Mangel an Sicherheit und Vertrauen gegenüber seinen geängstigten Leuten zum Ausdruck. Daher wurden die zusätzlichen Fragen trotz ihrer Wichtigkeit nicht zuvorkommend beantwortet. Man kann den Vorgang so beschreiben. David fragte zuerst, werden die Herren von Keila mich in seine Hand ausliefern? Aus dem Wunsch heraus, eine Antwort auf die zentrale Frage, die ihn beschäftigte, zu bekommen. Erhielt aber keinerlei Reaktion. Daher dachte er, dass die Frage problematisch ist, denn sie befasste sich nur mit einem Gerücht. Gehört, ja gehört hat dein Knecht, dass Saul vorhat, nach Keila zu kommen. Und daher korrigierte er die Frage und machte einen Schritt zurück. Wird Saul hinunterkommen, wie es dein Knecht gehört hat? Aber auch diese Frage wird nicht beantwortet. An diesem Punkt begriff David, dass sein Weg einen Makel hatte, um dessen Willen der Ewige nicht auf seine Fragen antwortete. Und daher fügte er ein Gebet hinzu. Ewiger Gott Israels, sag doch deinem Diener. Erst nach diesem Gebet wird die Antwort, er wird hinunterkommen, gegeben, die sich auf die letzte Frage bezieht und die Reaktion, sie werden ausliefern, auf die grundlegende Frage. Die Formulierung dieser Antworten bezeugt jedoch, wie gesagt, einen gewissen Verdruss, der das biblische Urteil über den Fehler Davids in dieser Angelegenheit zum Ausdruck bringt. Ja, soweit Davids Befragungen Gottes. Und dazu Anmerkungen? Herr Müller, ist Ihre Hand noch oben geblieben oder eine neue Bemerkung? Okay. Frau Fichtbauer.
Ja, ich habe eine Frage zu dem, was auf der Seite 7 ganz unten steht. Rallbach schlägt eine andere Richtung vor. Seiner Meinung nach war die erste Antwort: Geh und du wirst die Philister schlagen und Keila retten. Nicht ausreichend klar. In ihr wurde gesagt und so weiter. Aber daran liegt kein Versprechen, dass er die Philister wirklich schlagen wird. Das verstehe ich nicht.
Es wird auch schwer so zum Ausdruck zu bringen. Sozusagen, der Satz klingt wörtlich übersetzt wirklich so, eben geh und du wirst die Philister schlagen und Keila retten. Aber Ralbak liest es so, als würde das stehen, geh und wenn du die Philister schlagen wirst, wirst du Keila retten. Das ist also schon eine interpretierende Aussage. Ich gucke gerade noch mal in den hebräischen Vers rein, um zu sehen. Ja, also das ist die Auslegung von Ralbak ist theoretisch im Hebräischen möglich. Also das heißt wirklich zweimal und du wirst die Philister schlagen und du wirst Keila retten. Aber dieses erste und kann, das ist eben vom Kontext oder von der Interpretation abhängig, kann auch bedeuten, wenn du die Philister schlagen wirst, wirst du Keila retten.
Aha,
Und
also.
das ist eben die Interpretation, die Ralbak vorschlägt, er kommt dazu, das so zu interpretieren, weil er eben erklären will, warum es in der zweiten Antwort was Neues gibt. Und wenn dann Amnon Barsag dazu schreibt, eben in der letzten Zeile von Blatt 7, aber auch diese Erklärung scheint gezwungen, denn die erste Antwort sieht eigentlich recht eindeutig aus, eben du wirst schlagen und retten. Bezieht er sich eben auf die rein wörtliche Darlegung. Also was er damit eigentlich sagen will, Ralbak bringt hier zwar eine Interpretation, die vielleicht möglich wäre, aber sie ist nicht der nächstliegende Wortlaut und kommt eigentlich nur her aus dem Problem, dass wir eben erklären müssen, wieso noch eine zweite Frage kommt. Sonst, wenn wir dieses Problem nicht hätten, wäre niemand auf die Idee gekommen, es so auszulegen wahrscheinlich. Herr Müller.
Naja, diese Unterhaltung mit Gott ist ja doch ziemlich geheimnisvoll. Das heißt also, diese sogenannte Befragung, dürfen wir uns ja nicht wie eine Unterhaltung vorstellen. Hey, lieber Gott, was soll ich tun? Oder sag mir doch, da gehört ja ein ganz gewaltiger Ritus dazu. Jedes Mal bei einer Gottesbefragung. Davon ist hier aber absolut gar nicht die Rede. Das sieht so aus, als wäre der David, der wäre da im Kreis seiner Soldaten, die so ein bisschen meckern. Und da sagt er: Hey Gott, was ist? Das kann doch nicht sein. Also wie spielt sich das ab? Weil wir kennen ja zum Beispiel die griechischen Orakel. Und die sind ja wunderschön. Da werden ja die Fragenden werden erstmal in ein dunkles Loch gesteckt, in eine Höhle, leben da ungefähr mindestens 4 Wochen. Ich will nicht sagen bei Wasser und Brot, aber viel mehr war es nicht. Die waren dann schon halb durchgedreht. Dann gab es, das ist archäologisch bewiesen, in Dordona zum Beispiel, hatte man in dieser Höhle, hatte man oben drüber ein Gestell gebaut, wo ein Priester drin gesessen hat, der sich angehört hat, was unten der arme Kerl dafür für Sorgen und Probleme loslässt in seinem wirren Hirn. Und danach wurde dann eben entsprechend die Antwort gegeben. Das wollen wir hier nicht unterstellen. Aber ich möchte wirklich unterstellen, dass da sogar ein vorgeschriebener Ritus verlangt wurde bei so einer Befragung an Gott.
Ja, also wir kennen diese ausführlichen Dinge, die Sie gerade erwähnt haben, kennen wir aus den biblischen Texten nicht. Aber dass es sich schon um etwas Rituelles handelt, kann man wohl von ausgehen. Was ja auch auffällig an den Fragen Davids ist, es sind Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antwortet. Er fragt eben gerade nicht, wie, dass er Gott, er fragt nicht Gott, wie soll ich vorgehen? Sondern soll ich das oder soll ich das tun? Oder wird das geschehen? Also das zeigt auch, dass das eben nicht wie ein wirkliches Gespräch gedacht ist. Wir müssen das wahrscheinlich in Beziehung zu den Urim und den Thummim sehen, die ja, das habe ich gerade nochmal schnell nachgesehen, das ist in Exodus 28, wo ja der Ephod des hohen Priesters und der Choschen, der Brustschild, beschrieben wird. Und da heißt es in Exodus 28, 30, dass in diesen Choschen die Urim und die Thummim gegeben werden und die auf dem Herzen Aarons sind. Und man muss, also kein Mensch weiß natürlich genau, was diese Urim und die Thummim waren. Es können eine Art von Steinen gewesen sein, dass man eine Art Lose geworfen hat, ob sie unterschiedliche Farben hatten. Wir haben ja dieses, was ein bisschen mehr ritueller aussah, dieses Auslosen hatten wir ja schon ein paar Mal. Das war in Josua bei der Geschichte von dem Banngut, an dem sich Achan vergangen hatte, um herauszufinden, wer da der Schuldige war, der die Israeliten nicht mehr siegen lässt, ist das Los geworfen worden. Dasselbe geschieht bei der Erwählung Sauls zum König. Und als er keine Antwort von Gott bekommt in der Schlacht gegen die Philister, wo sich dann herausstellen muss, dass Jonathan schuld war, weil er entgegen dem Befehl von seinem Vater von dem Honig gesehen hat. Also wahrscheinlich muss man hier annehmen, und es heißt, und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum überhaupt das Kommen Eviatars, des überlebenden Priesters, zu David erwähnt wird. Denn er bringt ja den Ephod mit, wo eben und die heiligen Gegenstände mit. Und man muss wahrscheinlich, also irgendeine Form von Loswerfen muss man sich wahrscheinlich vorstellen. Die
Wobei
Art, also
natürlich,
dass man hier kein Sprechen Gottes hat, sondern man das so auslegt.
ja,
Aber die Bibel will offensichtlich solche Sachen nicht darstellen. Das hat auch, was ich meine, da gibt es eine Menge, was da exegetisch zugemacht worden ist, dass die Bibel Dinge entmythologisieren will. Und es hat wahrscheinlich ja in Urzeiten eben solche Orakel gegeben, wie wir sie auch aus der griechischen und sonstigen Tradition kennen. Aber die Bibel weiß, dass das eigentlich problematische Dinge sind, die an Magie rangehen. Und von daher versucht man das Ganze etwas dezenter zu beschreiben. Ich vermute, dass das auch dahinter steckt. Herr Dankowski.
Ja, wir haben ja später in 1. Samuel 28, in der Geschichte mit der Totenbeschwörerin in Endor genau, die drei Möglichkeiten, die es dann bei der Befragung wohl gegeben hat, indirekt, weil es heißt, und Saul bekam keine Antwort mehr von Gott, ja. weder durch Träume, noch durch die Lose, Licht, noch durch Propheten. Das wären die drei regulären Wege. Und auf diesen drei regulären Wegen bekommt er keine Antwort und entscheidet sich damit für den vierten, irregulären, von ihm selbst ja auch verbotenen, der Nekromantie.
Ja.
Also das Antworten kann durchaus ein verbales Antworten gewesen sein, dann aber durch den Mund eines Propheten. Das ist doch durchaus dann auch wohl möglich. Nicht nur Ja oder Nein durchs Loswerfen.
Ja, natürlich. Also das ist was sehr Spezifisches. Bei dem ganzen Buch Genesis haben wir sehr unbefangen, könnte man sagen, Gespräche Gottes mit Abraham, mit Hagar nicht zu vergessen, mit Isaak, mit Jakob. Er passiert eigentlich dauernd, ohne dass jemand das merkwürdig findet. Und eben auch die Propheten, durch die Gott redet. Und vielleicht verstärkt das auch nochmal so den Eindruck, dass eben diese Art Orakelbefragung oder diese Art, Gott nur so zu befragen, dass er eben Ja oder Nein sagt, dass das nicht gerade das Ideale ist und sich auch wirklich auf bestimmte Fälle begrenzt. Und so wie wir auch hier sehen, auch Gott selber nicht ganz so glücklich damit ist offensichtlich. Und vielleicht auch darin, und so ähnlich hat was ja auch im Buch der Richter uns überlegt, dass das fast auch schon eine gewisse Gottesferne ist. Dass man glaubt zwar noch an die Existenz Gottes und man befragt ihn auch, aber es ist kein wirkliches Gespräch, wie wir es eben aus der Genesis kennen, wie wir es von Mose, der ja auch dauernd mit Gott im Gespräch ist, kennen. Bei Mose käme man nicht auf die Idee, dass er auf solche Art von Kommunikation angewiesen ist. Und das ist vielleicht auch etwas, das zieht sich eigentlich in Davids Geschichte auch weiter durch. Gott spricht eigentlich nie persönlich mit David, auch sowohl als er den Tempel bauen will, als die Geschichte mit Bathsheba kommt. Da spricht nicht Gott selber zu David und sagt ihm, was er denkt, sondern Gott spricht zu dem Propheten Nathan. Und der Prophet Nathan geht zu David, um ihm die Botschaft zu übergeben. Das ist schon etwas, was anders ist als eben bei anderen Gestalten, die wir aus der Tora kennen. Und auch so ein bisschen, was vielleicht auch ein Stück was wegnimmt von Davids Größe. Oder vielleicht mal überhaupt sagen muss, denn den Richtern teilweise geschieht das ja zumindest der Engel des Herrn, erscheint Gideon zum Beispiel, dass das vielleicht auch etwas ist, eine Eigenschaft des Königtums, wo wir auch gesehen haben, das steht in dauernder Konkurrenz auch zum Prophetentum. Die Könige, mit denen redet Gott nicht mehr direkt. Denn die sind ja eigentlich, mit Salomo wird Gott noch reden, das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Aber ansonsten ist es vielleicht auch, weil diese Institution ja eigentlich aus göttlichem Blickwinkel ziemlich zweifelhaft ist, ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich das so reduziert hier auf dieses eher orakelhafte Befragen Gottes. Herr Müller.
Naja, wobei der Begriff der Prophet ja auch nicht eindeutig definiert ist.
Ja. Ja. Ja, es gibt auch solche Propheten, die eigentlich solche Orakelwerfer sind, warum es bei Amos einmal heißt auch, ich bin kein Prophet.
Die meisten der Propheten oder viele dieser Propheten sind ja wirklich, ich mache es mal unter dem einen Begriff, Sozialkritiker.
Ja, wobei sie allerdings in Anspruch nehmen, dass ihre Sozialkritik durchaus auch, die sie weitergeben, eine Botschaft ist, die ihnen Gott gegeben hat. Also das,
nichts wirkt mehr.
Klar, das ist auch tatsächlich einiges, was heute auch bei vielen Gesetzen der Tora, dem Bundesbuch zum Beispiel, auch im Deuteronomium mit seiner sozialen Gesetzgebung gesagt wird. Und das ist eigentlich auch das Novum der Bibel ist, dass hier zum ersten Mal Gesetze, soziale Gesetze auch als von Gott gegeben gesehen werden. In den anderen altorientalischen Kulturen waren es die Könige, die Gesetze gegeben haben und die auch am nächsten Tag genau das entgegengesetzte Gesetz erlassen konnten, wenn sie wollten. Und diese göttliche Beanspruchung für Gesetze und darunter auch soziale Gesetze ist offensichtlich ein Novum der Bibel und, wie Sie sagen, sicher effektiv, aber es hat uns eben auch einen starken Impuls, was das eben auch Gottgerechtigkeit will, damit gegeben. Call.
Geht's wieder
Ja,
aus?
jetzt ist wieder. Ja.
Ja, jetzt angeschaltet. Ich finde das nicht so leicht, der Text, die ganze Text, alles von oben bis unten. Aber ich habe zwei Fragen, Bemerkungen. Eine, die über dieses Text geht, und eine über den nächsten Kapitel, auch 24, wenn wir doch noch ein bisschen Zeit haben. Ist das eine ganz fremde Gedanke, die ich bei dieser Text hatte, auch wegen Gesprächen, die ich am Wochenende hatte, über Situationen in Mecklenburg und in den Niederlanden. Ist es einfach ganz fremde Gedanke, um hier eine Verbindung zu legen mit das Irreführen oder Täuschen, was auch auf Seite 3 gesagt wird, dass David Abimelech irreführt, um die Verbindung zu legen mit der Geschichte von, wie heißt der, Korach. Also, dass es eine Täuschung ist, dass viel getäuscht wird hier in dieser Geschichte. Oder ist das eine ganz fremde, dass nicht so ist hier? Also, ist es nur so bei mir aufgekommen heute und gestern, wenn ich das so durchgelesen und studiert habe und andere Texte gelesen habe?
Also die Täuschung ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt in unseren Geschichten hier, dass eigentlich dauernd sich einer den anderen täuscht. Und
Ja.
das ist schon, die Frage ist Korach jemand, der vor allen Dingen täuscht oder nicht der eine Autorität beansprucht, die ihm nicht gegeben wird oder eben auch Moses Autorität in Frage stellt.
Das ist nicht Täuschung, weil ich habe Erklärungen gelesen auf dem niederländischen Bereich oder der Tenachon, wo man das wohl als Täuschung benennt. Missleiden auf Niederländisch. Darum.
Ja, ich glaube, also es gibt diese Erklärung zu Korach, also Korach stellt sich ja so ein bisschen hin, als wenn er sozusagen die gleichen Rechte des Volkes einfordert, die ja alle heilig sind. Und das wird von vielen Auslegern so gesehen, dass es ihm nicht wirklich um Demokratisierung geht, sondern dass es ihm eigentlich um seinen eigenen Machtanspruch geht. Und insofern könnte man von einer Täuschung vielleicht sprechen. Das,
Ja, so wird das gemeint.
Das und natürlich ist hier, also was parallel durchaus ist der Kampf, wer denn nun das Sagen hat, der eben zwischen Mose und Korach da ist und zwischen Saul und David, allerdings mit ein bisschen umgekehrten Rollen sozusagen. Der Angreifer Korach wird ja nun eindeutig als negativ gesehen, während hier derjenige, der gegen Saul vorgeht, ja letztlich trotz aller Schwächen doch die positive Gestalt ist. Man sieht mehr die Parallele zwischen, es ist ja in der Reaktion auf Korach, da kommt ja so die ganze Verbitterung von Mose zum Ausdruck, wo er auch sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Habe ich irgendwann mal irgendwas unrechtmäßig von euch genommen? Und das greift Samuel auf, in 1 Samuel 12, als er sich verabschiedet nach der Einsetzung Sauls als König, wo er dem Volk sagt, sagt mir doch, was ich unrechtmäßig genommen habe. Da ist sicher eine Parallele da, wie der prophetische Anführer sich erzürnt, dass er im Grunde genommen nicht als dass er kritisiert wird.
Ja, dann noch Kapitel 24, da wird doch im Vers 5 gesagt von, du kannst tun, was du willst. Und das erinnert mich auch an, was ein bisschen ab und zu im politischen Bereich, manche politischen Bereichen gesagt wird, ach, ihr könnt doch auch tun, was ihr wollt. Aber, und hier wird es dann erklärt mit der Torah. Soweit ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob das dann noch mal kommt.
Ja, man, es ist schon, also es ist der Ausdruck, dass Davids Leute ihn auffordern, ihm zu tun, was gut in seinen Augen ist. Das ist
Ja,
nicht
genau.
genau derselbe Ausdruck. Wir hatten ja am Ende des Richterbuches immer wieder den Ausdruck, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und da haben wir ja gemerkt, dass das eben gerade die absolute Katastrophe ist. Also es ist nicht dasselbe Verb. Das eine ist eben recht sein, hier ist es gut sein, aber so diese Willkür, du hast das Recht, selber zu entscheiden, was du machst, ist vielleicht ja. Also da sind die Leute David so ein bisschen die Verführer, könnte man sagen, die ihm sagen, du hast ja die Gelegenheit, ihn zu beseitigen, tu es. Und David eben sagt, nein, das geht nicht. Saul ist trotzdem der Gesalbte des Herrn und ich kann ihn nicht absetzen. Und da kann man natürlich politisch aktualisiert fragen, wie kann man gegen eine rechtmäßig gewählte Regierung vorgehen, sozusagen? Kann man auch sagen, politischer Mord ist natürlich nicht gerechtfertigt. Dann, das wären alles solche Übertragungen, die man machen könnte. Vermutlich werden wir beim nächsten Mal noch zu Kapitel 24 kommen. Ich hatte so ein bisschen, ich mir das angesehen, aber mir das ja nachher mit Kapitel 26, wo eben die zweite ähnliche Begegnung kommt, vergleichen kann, hatte ich das erstmal zurückgestellt und gedacht, dass ich wahrscheinlich dann beim nächsten Mal eher den Vergleich eben dieser beiden Szenen machen werde. Also von daher wird uns Kapitel 24 noch mal
Okay.
ein bisschen kommen wohl.
Ja. Wollte nur
Außer wenn ich
fragen.
merke, dass die anderen Kapitel so spannend sind, denn da kommt noch in 25 die
Ja,
Abigail und Michal kommt noch mal, das wird eine Menge interessanter Dinge geben.
ich verstehe das, aber es interessiert mich jetzt im Moment, aber es steht ja auch mit anderen Worten, nach der Tora darf man jemand hinterherkommt, töten. Also das.
Ja, also das ist sozusagen, wenn jemand dich töten will, hast du das Recht, ihn zu töten. Das ist durchaus Recht der Tora. Und in dem Sinne hätte man sogar sagen können, David hat das Recht auf seiner Seite, es zu tun. Ja.
Na gut, vielleicht kommen wir nochmal.
Ja, ich behalte das nochmal im Hinterkopf, ob da was zukommt in den Texten. Herr Müller.
Ja, ich möchte gerne nochmal hier eine Kernfrage stellen. Wir lesen ja die Tora und die Tora ist nun mal ein Lehrbuch. Das heißt also, diese etwas irritierenden Erzählungen der verschiedenen Schlachten und so weiter, was lernen wir daraus?
Ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Ich glaube, es ist schon wichtig, den Unterschied zu machen. Es ist nicht mehr Tora. Es ist nicht sozusagen, das sind hier die Propheten nach der Definition der hebräischen Bibel. Mit dem Buch Josua beginnt der Teil der Bibel, der die Propheten sind. Und sie steht damit nicht auf demselben Stand. Also die
Nennen wir
wirklichen
es denn danach,
Vorschriften fürs
ja.
Leben gibt die Tora. Aber man muss sich dann schon fragen, aber wieso sind uns diese Sachen überliefert worden? Ich hatte das gebracht, als wir die modernen Auslegungen zum Buch Josua gebracht haben. Da hatten wir ja den Siedler-Rabbiner Aviner, der am Anfang von seinem Josua-Kommentar fragte, eigentlich gesagt, er hat jetzt eine Stelle aus dem Talmud zitiert, dass es ja unendlich viel mehr Propheten und Prophetinnen gegeben hat, als die, deren Bücher aufgeschrieben worden sind. Und der Talmud sagt an dieser Stelle, sie sind aufgeschrieben worden, weil man sie irgendwann noch benötigen will. Und Aviner legt das so aus, zu sagen, das ist nicht wie die Tora, dass man vielleicht in jeder Zeit Relevanz dafür finden wird, aber diese Texte, und von daher können es auch Zeiten geben, wo uns diese Bücher gar nicht wichtig sind. Aber für irgendwas müssen sie wichtig gewesen sein, sonst hätte man sie nicht überliefert. Und er hat dann eben die durchaus problematische Auslegung von Josua zu sagen, Josua ist niedergeschrieben worden für die Neubesiedlung des Landes Israel seit dem Zionismus ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Und natürlich, also sozusagen grundsätzlich die Frage ist da. Von daher können wir uns nur selber sozusagen fragen, was bringt uns das sozusagen? Also wir haben denke ich, schon gesehen, hier geht es natürlich um ganz entscheidende Fragen. Welchen Recht hat menschliches Königtum zum Beispiel, würde ich sagen. Und da diese ganze Auseinandersetzung, dass er eigentlich Gott König ist, ist sicher eine sehr wichtige Frage zu sehen. Man könnte auch die Frage stellen, eben wie sich Gottes Wille zum Ausdruck bringt. Ralbak, der ja auch von Amnon Barzak erwähnt wurde, eben auch ein mittelalterlicher Ausleger, der auch diese philosophischen Methoden kennt, der bringt wirklich normalerweise am Ende von jeder größeren Einheit eine Zusammenfassung, was lehrt uns das sozusagen. Ich habe das selten gebracht, weil es interessanterweise, das sind gerade nicht solche Auslegungen wie Aviner, die versuchen, das Ganze zu aktualisieren, sondern das sind meist ganz kleine moralische Folgerungen, die über richtiges zwischenmenschliches Verhalten, die er daraus bringt. Vielleicht bringe ich doch mal ein Beispiel davon in einer von den nächsten Sitzungen, um mal zu sehen, wie Ralbak das macht. Aber das sind wirklich Fragen, die da stehen. Wie aktualisieren wir das? Und ich denke, auch für christliche Bibelleser und Leserinnen bleibt die Frage, das ist auch Teil der biblisch, der christlichen Heiligen Schrift. Und man kann versuchen zu machen, was man will. Man kann es allegorisieren, was auch immer. Aber die Frage bleibt bestehen, was sagt uns das sozusagen? Und ja, da auch weiter drüber nachzudenken. Lohnt sich sicher auch. Und ja, ich schaue noch mal mir ein paar Sachen von Ralbak an, ob uns das vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Frau Richtbauer, Sie sind noch stumm geschaltet.
In En-Gedi hat ja Saul erkannt, dass David ihm nicht nach dem Leben trachtet oder beziehungsweise sich nicht dafür rächt, dass Saul David nach dem Leben trachtet. Und er lässt ihn ja schwören, dass er seinen Nachkommen nicht ausrotten wird und meinen Namen nicht aus dem Haus meines Vaters austilgen wird. Das heißt allerdings nicht, dass damit Saul geschützt ist. Aber, und dann heißt es, Saul zog nach Hause, David aber und seine Männer stiegen wieder in die unzugänglichen Berge hinauf. Was steckt da eigentlich hinter? Wenn er dennoch in die unzugänglichen Berge hinaufsteigt, wieder in diese Höhlen von En-Gedi und drumherum, obwohl Saul ja offensichtlich Vernunft angenommen hat. Saul sagt, du wirst ja der König sein und ich werde nicht mehr nach dem Leben trachten. Aber David dennoch geht wieder in die Macchia, in
Ja, also die
Anführungszeichen.
Übersetzung ist etwas interpretierend. Im Hebräischen ist
Ach
es ein
so.
einziges Wort, das im modernen Hebräisch auch wieder in die Festung übersetzt werden könnte. Aber ich denke, grundsätzlich hat die Übersetzung schon auch recht, dass David auf jeden Fall irgendwo in dieser Gegend bleibt und nicht zum Beispiel denkt, er könnte doch jetzt an Sauls Hof zurückkehren. Ich denke da, was wir dann ja auch im übernächsten Kapitel sehen werden, David ist wahrscheinlich schon Psycholog genug, um zu wissen, dass das ein momentaner Gefühlsumschwung Sauls war, der sich nicht durchhalten wird. Weil er eben unter diesem Verfolgungswahn leidet, wird sein Verdacht an David wieder neu aufkommen. Und weil das ist ja nicht das erste Mal sozusagen. Und da denke ich, geht David lieber auf Nummer sicher, sich fernzuhalten von Saul. Und es ist also im Grunde genommen tut Saul hier in der Bitte, dass David ihm schwören soll, sein Haus nicht zu vernichten. Das ist eigentlich ähnlich zu dem, was Jonathan auch mindestens zweimal getan hat. Auch Jonathan ist klar, dass das Königtum nicht nur seines Vaters besiegelt ist, auch dass er selber nicht König wird. Er hofft noch, dass er selber Davids Minister werden wird. Aber man merkt auch bei Jonathan, dass er einfach auch Angst hat und sich von David die Sicherheit geben lässt, dass zumindest meine Kinder am Leben. Und so ähnlich sagt es wohl auch Saul und wahrscheinlich auch, dass er nicht für sich selber bittet, er schon gar nicht mehr. Da ist ihm wahrscheinlich auch irgendwo klar, Gott hat beschlossen, da wird auch David nichts mehr daran ändern können. Also da ist vielleicht auch indirekt kommt in dieser Bitte Sauls eben seinen Samen nicht zu vernichten und seinen Namen nicht zu vernichten, dass er weiß, dass sein eigenes Urteil schon gesprochen ist und da nichts mehr dran zu retten ist. Was auch nochmal wieder ihn zu einer tragischen Figur macht, worüber wir letztes Mal schon gesprochen hatten. Ja, also spannend bleibt es in jedem Fall, auch wenn wir uns über die moralischen oder sonstigen
Aktualisierungen. Ja. Gibt es sozusagen Saulianer und Davidianer, also in der Geschichtsschreibung?
In gewisser Weise schon. Also Saul, die Sauliden, wenn man sie, glaube ich, sind natürlich unterdrückt worden nachher, aber zumindest Nachkommen des Stammes Benjamin, so das geht bis ins Buch Esther rein, wo ja eben Mordechai, der aus dem Stamm Benjamin ist, ja auch, indem er dem Nachkommen Amaleks Haman, mit dem sich anlegt, das eigentlich nochmal auf die Geschichte von Saul und Amalek zurückgeht. Also es bleibt ein, und wir werden auch noch im zweiten Samuel-Buch, als David schon längst König und David und Saul schon längst tot ist, werden wir auch immer noch sehen, dass es noch Nachkommen und Anhänger von Saul gibt, die durchaus versucht haben, David das Leben schwer zu machen. Also so einfach ist einfach, da, Saul und seine Söhne sind gefallen und das war so einfach, war es offensichtlich nicht. Da waren größere Auseinandersetzungen und die man also mindestens bis in die Zeit Salomos und wahrscheinlich sogar noch ein Stück länger verfolgen kann. Gut, also so ein bisschen hören wir hier in der Mitte auf. werden dann also in einem guten Monat, so Gott will, wie man bei uns immer sagt, man kann ja nie wissen, was passiert, dann mit Kapitel 25 und eine Menge weiterer interessanter Dinge weitermachen. Also dann wünsche ich einen schönen Sommer bis dahin und hoffe auf ein gutes Wiedersehen.
Okay. Dankeschön. Auf Wiedersehen.